SWR 2 Lesenswert Magazin.
Dazu begrüßt sie heute Katharina Borchardt. Heute ist der Autor Sherko Fatah zu Gast in der Sendung. Mit ihm spreche ich über seinen neuen Roman Schwarzer September, der vom Terror im Libanon der 70er Jahre erzählt. Politisch sind aber auch die anderen Bücher, die wir heute vorstellen. Sie führen zuerst ins krisengeschüttelte Venezuela und dann an die mexikanisch-amerikanische Grenze. Sie erzählen vom prekären Leben in Deutschland und von einem fliegenden Philosophen, der in Berlin die Lage der Nation kommentiert. Und um Mathematik geht's zwischendurch auch, genauer gesagt um ihre historisch-politische Entwicklung. Das alles in den neuen Büchern von Carina Sainz-Borgo und Valeria Luiselli, von Theresia Mora, Wolfgang Blum und Sibylle Levitscharow. Die Musik dazu kommt heute vom Album Selection von dem libanesischen Jazzmusiker Rabi Abu Khalil. Venezuela, ständig in den Nachrichten, aber literarisch bei uns kaum vertreten. Dabei gäbe es so viel zu erzählen. Nach dem Tod von Präsident Hugo Chavez 2013 kam Nicolas Maduro an die Macht. Seither hat sich die ohnehin schon desolate Lage im Land weiter verschlimmert. Inflation, Korruption und Kriminalität steigen von Monat zu Monat, während die Wirtschaftsleistung fällt. Millionen Venezolaner haben das Land verlassen. Auch die Autorin Carina Sainz-Borgo lebt nicht mehr in Venezuela, ist aber bereits unter Hugo Chavez nach Spanien gezogen. Hier schrieb sie ihren Roman »Nacht in Caracas«, der gerade in viele Sprachen übersetzt wird. Endlich eine Geschichte aus dem Venezuela der Gegenwart, hoffen alle. Ja, stimmt, sagt die Kritikerin Eva Karnowski. Hinter einige Schilderungen im Roman setzt sie aber auch ein dickes Fragezeichen.
Mehr als 4 Millionen Venezolaner haben in den vergangenen 4 Jahren ihr Land verlassen. Eigentlich ist das südamerikanische Land aufgrund seiner Erdölindustrie reich. Doch jahrelange Misswirtschaft, überbordende Korruption, die systematische Aushöhlung des demokratischen Systems und des Rechtsstaats haben Venezuela in eine Dauerkrise gestürzt. Es herrscht verbreitet Hunger, es fehlt an Medikamenten, es kommt zu Stromausfällen und die Infrastruktur verkommt. Bereits unter dem sozialistischen Präsidenten Hugo Chavez, der ab 1999 regierte, verschlechterte sich allmählich die wirtschaftliche und politische Lage. Nach Chavez' Tod 2013 übernahm Nicolas Maduro das Präsidentenamt. Danach wurde Venezuela endgültig zu einem Krisenstaat. In diesem Ambiente der Krise spielt Carina Sainz-Borgos Roman »Nacht in Caracas« und der Fischer Verlag preist das Buch als virtuoses Porträt eines untergehenden Landes an. In dem Roman erzählt die Mitdreißigerin Adelaida Falcón zunächst von Krankheit und Tod ihrer Mutter und von den Lebensumständen in der Hauptstadt Caracas.
Die Leute erkrankten und starben so schnell, wie sie den Verstand verloren. Niemals hatte ich erwogen, meine Mutter in ein öffentliches Krankenhaus zu bringen. Da hätte sie zum Sterben auf dem Gang gelegen, zwischen Verbrechern, mit jeder Menge Schusswunden. Leben, Geld, Kräfte, alles ging uns aus. Um 6 Uhr abends noch auf der Straße zu sein, war ein dummes Spiel mit dem Leben. Alles Mögliche konnte den Tod bringen, ein Schuss, eine Entführung, ein Überfall. Stundenlang fiel der Strom aus, und der Sonnenuntergang bedeutete anhaltende Finsternis.
Im heutigen Caracas sieht es tatsächlich so aus, wie Autorin Carina Sainz-Borgo es in diesem Zitat aus »Nacht in Caracas« beschreibt. Ihre Protagonistin Adelaida hat nicht nur gerade ihre Mutter verloren, es dringen zu allem Unglück am Abend auch noch die berüchtigten Zivilmilizen gewaltsam in ihre Wohnung ein.
Die Frauen betraten das Gebäude mit einem Schlüssel an einem großen Bund. Alle trugen die Uniform der Zivilmilizen, ein rotes T-Shirt. Sie schienen die Lieferung mit der kleinsten Größe erwischt zu haben. Die engen Jeans hoben ihre feisten Beine hervor, die in elefantiastische Füße ausliefen, die in Plastiklatschen steckten. Sie hatten dunkle Haut und struppiges Haar, das zu einem steifen Stummel gebunden war.
Von hier an können wir den Roman nicht mehr als Abbild der Realität lesen. Es gibt sie zwar durchaus, diese Zivilmilizen. Sie sind Parteigänger der sozialistischen Regierung von Nicolas Maduro und bei Demonstrationen verfahren sie keinesfalls zimperlich mit oppositionellen Demonstranten. Allerdings enteignen sie keine Wohnungen wie im Roman und dass sie auf Raubzug gehen, mag es schon mal gegeben haben, aber die Regel ist es nicht. Und man fragt sich auch, warum die Milizionärinnen alle hässlich, dick, geschmacklos gekleidet und vor allem dunkelhäutig sind, wo doch Venezuela eine multiethnische Gesellschaft ist. Die Autorin sagt,
dies ist kein Roman, der vorgibt, jemanden zu retten und andere zu verurteilen. Im Rahmen des Möglichen habe ich versucht, wie die großen Schriftsteller, die ich respektiere und bewundere, es gemacht haben, über die Komplexität einiger Dinge nachzudenken.
Und ihre Protagonistin Adelaida Falcón zeige eben Züge moralischer Dekadenz und verliere auf gewisse Weise ihre Würde, wenn sie als weiße Mittelschichtsangehörige Dunkelhäutige diskriminiere. Nur, das mag ein Venezolaner verstehen, ein deutscher Leser aber nimmt womöglich wörtlich, was da steht. Es scheint ein dunkelhäutiger Mob zu sein, der im Moment in Venezuela für all den Ärger sorgt. Nur wenige deutsche Leser sind mit der Situation in Venezuela so vertraut, dass sie im Roman Wirklichkeit von Fiktion zu trennen vermögen. Man könnte bei der Lektüre also glauben, Carina Sainz-Borgo beschreibe durchweg die Wirklichkeit. Auch die grausamen Zwangsrekrutierungen unter Studenten, die sie den Zivilmilizen zuschreibt, gibt es so nicht. Zieht sich die Autorin auf ihre dichterische Freiheit zurück und sagt,
dies ist keine Reportage, das ist Fiktion und gute Fiktion bedient sich des allegorischen Gebrauchs bestimmter Dinge, bestimmter Episoden.
Aber der Frage, wofür denn die Zwangsrekrutierungen eine Allegorie seien, weicht sie aus.
Ich spreche von einer Erzählstruktur, einer Struktur der Fiktion. Ich glaube nicht, dass ich den Autor eines Romans nach dessen Wahrheitsgehalt fragen muss. Danach muss ich nur Journalisten fragen.
Der Plot von Nacht in Caracas ist überzeugend. Als die Milizen eindringen, flüchtet Adelaida in ein Nachbarappartement, deren Bewohnerin gestorben ist. Als sie deren spanischen Pass findet, beschließt sie, diese Papiere zu übernehmen und mit ihnen nach Spanien auszuwandern. Die größte Stärke des Romans ist die Beschreibung der schrittweisen Verwandlung Adelaidas in die Frau, deren Foto im Pass sie entsprechen muss, wenn sie das Ausreisevisum beantragt. Ihre Ängste, bei den Behörden mit dem Pass aufzufliegen, schildert Carina Sainz-Borgo glaubhaft. Ebenso die Zweifel an ihrem Plan, als sie die Familie der verstorbenen Nachbarin in Spanien kontaktiert, um ihren Besuch anzukündigen. Hätte sich die Autorin auf diese Verwandlung beschränkt, wäre aus Nacht in Caracas wahrscheinlich ein guter Roman geworden. Doch sie erfand ein paar politische Missetaten hinzu. Deshalb wurde der Roman auch in Spanien kritisch rezipiert. Dort kennt man sich ja aufgrund der gemeinsamen Muttersprache viel besser aus in Venezuela als bei uns. Zwischen den beiden Ländern bestehen auch enge historische und familiäre Bindungen. Wenn dann auch Carlos Pardo, ein Rezensent der angesehensten spanischen Tageszeitung El País, ein hartes Urteil über Carina Sainz-Borgo fällt, bestätigt dies die Bedenken gegen ihren Roman. Es sei die Nähe des Romans zum heutigen Venezuela, vermutet zumindest der spanische Rezensent, der dem Roman der in Spanien geschätzten Kulturjournalistin Carina Sainz-Borgo noch vor Veröffentlichung zu internationalem Erfolg verholfen habe. Der spanische Klappentext spreche von einer Übersetzung in 22 Sprachen. Aber ein Verlagserfolg sei nicht mit literarischem Erfolg zu verwechseln, warnt er zu Recht. Sainz-Borgo hätte den Propagandavorwurf vermieden, wenn sie ihre Geschichte in ein fiktives Land verlegt hätte. Darauf hat sie aber bewusst verzichtet.
Wenn ich schon im täglichen Leben auf mein Land verzichten muss, warum dann auch noch im Roman?
Wer etwas über die tatsächliche Situation im heutigen Venezuela erfahren möchte, sei auf die journalistische Berichterstattung verwiesen. Nacht in Caracas ist jedenfalls nicht zu empfehlen.
Eva Kanowski besprach Nacht in Caracas von Carina Sainz-Borgo. Susanne Lange hat den Roman aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag S. Fischer. Schwarzer September. So heißt der neue Roman von Cherku Fattah. Der Schwarze September war eine palästinensische Terrorgruppe. Genauer gesagt, eine Splittergruppe der PLO, die sich Anfang der 70er Jahre im Libanon gründete, nachdem die Palästinenser aus Jordanien vertrieben worden waren. Ihr erster Anschlag galt deshalb dem jordanischen Premierminister. Mit diesem Anschlag setzt Cherku Fattahs Roman auch ein. Und dann entfaltet sich ein ganzes Geflecht an Geschichten, in deren Mittelpunkt zum einen die Mitarbeiter der CIA in Beirut stehen, aber auch eine Handvoll deutscher Studenten, die sich dem bewaffneten Kampf der Palästinenser anschließen. Und natürlich auch der Schwarze September selbst, dessen Handlanger wir kennenlernen. Ein Politthriller, der diese Woche erschienen ist. Und ich freue mich nun sehr, dass Cherku Fattah bei mir im Studio ist, um über den Roman zu sprechen. Guten Tag, Herr Fattah.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, Herr Fattah, erklären Sie uns doch erst einmal genauer, was war am Schwarzen September so interessant, dass Sie dachten, darüber muss ich einen ganzen Roman schreiben?
Na, grundsätzlich interessiert mich ja der Nahostkonflikt sowieso in allen seinen auch geschichtlichen Quellen und Ursprüngen, auch die Beziehung zwischen Deutschen und Arabern oder Nahostmenschen. Das hat mich immer interessiert, weil die ja nicht nur kulturell sind, diese vielerlei Beziehungen, die es auch gibt, sehr schöne Beziehungen auch, sondern eben auch politisch. Und hier in dieser Geschichte vom Schwarzen September wiederholt sich das. Diese Gruppe, die sich unter diesem Namen zusammenfand, um diese spektakulären Anschläge zu machen, hatte ihr Operationsgebiet, ihre Rückzugsbasen in Europa. Und deshalb mussten die Protagonisten eben auch Franzosen, Deutschen und allen möglichen Leuten begegnen, die sich mit ihnen auf breiter Front, jedenfalls im linken Milieu, solidarisierten. Und sowas interessiert mich als Schriftsteller.
In Ihrem Roman verflechten sich mehrere Gruppen, auch Interessengruppen könnte man sagen. Da gibt es auf der einen Seite eben die Handlanger des Schwarzen September, müsste man vielleicht sagen, denn wir sind nicht im Zentrum dieser Gruppe, sondern wir beschäftigen uns in Ihrem Roman mit den Rändern eigentlich, den Handlangern. Es gibt die Mitarbeiter der CIA, die in Beirut ein Büro unterhalten, auch einen Folterkeller. Und es gibt die deutschen Idealisten, die in den 70er Jahren aus den Kreuzberger WGs aufbrechen in den Nahen Osten. Wo nahm Ihr Roman seinen Ausgang? Bei einer bestimmten Figur oder einer bestimmten Konstellation?
Ja, das ist jetzt bei der Fülle der Elemente dieses Buches tatsächlich erstaunlich, dass er ganz langweilig seinen Ausgang nahm bei meiner Hauptfigur Siad, der wieder mal, wie Sie richtig sagen, ein Handlanger ist, ein im Grunde williges Werkzeug von Leuten, die viel mächtiger sind als er. Das ist so irgendwie meine Urfigur, der Mensch als der Gesteuerte, der eigentlich auch nicht sehen kann, wohin er gesteuert wird. Dennoch aber sich engagiert, weil er entweder Vorteile davon hat oder auch von anderen Dingen getrieben wird. Erfolgssucht, Anerkennung. Also da habe ich begonnen. Aber es weitete sich natürlich rasch aus. Und die erste Europareise von Siad zeigt das ja schon, wo er in Frankreich und so ankommt als bettelarmer Mann und dann quasi aufgelesen wird von einem PLO-Mann, der ihn dann in diese Gruppe bringt. Und das, was mich besonders interessiert hat, und das gilt jetzt auch für das deutsche Personal des Buches, ist die Konspiration, die dazu führt, dass man eigentlich, ja, auch wenn man für eine gute Sache kämpft und sehr engagiert ist, die Übersicht verlieren muss über das, was man eigentlich tut. Und dass dieses labyrinthische der Welt, dieser politischen, klandestinen Welt, was dann entsteht, das ist auch für mich literarisch immer von großem Interesse. Es ist fast was Existenzielles, was sich darin ausdrückt, wobei ja in vielen Filmen oder auch in anderen Romanen oder so, so getan wird, als wären die Helden immer auch die Regisseure ihres eigenen Lebens und hätten alle Fäden in der Hand. Aber die Realität, sagen wir mal, meine Romanrealität, konstatiert da etwas anderes.
Ja, dieser Siad, das ist ein libanesischer Junge aus dem Dorf, im Grunde, der er zuerst nach Beirut kommt und von dort auch nach Europa und schließlich wieder nach Beirut zurück. Auch die Mitarbeiter der CIA, die wir genauer kennenlernen, also da gibt es zum Beispiel den Chef Viktor oder seinen eher vorsichtigen Kollegen Heller, die wissen auch oft nicht so ganz genau, so hatte ich das Gefühl, was sie eigentlich da tun. Also sie sind immer dabei, Kontakte zu knüpfen, Informationen zu sammeln, aber das Ziel ihrer Aktivitäten, so kam es mir vor, ist ihnen teilweise nicht mal selber klar.
Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hier, dieser Roman, spielt in einer Zeit, als die CIA, das wird auch thematisiert, in einer schlimmen Krise war, weil herauskam, durch vielerlei Enthüllungen in der Folge auch des Vietnamkrieges, an wie vielen Putschen und Gewaltübergriffen und schrecklichen Dingen sie beteiligt waren. Das wird auch ein bisschen thematisiert. Vor allen Dingen aber wendeten sich die Politiker von ihr ab. Also diese schwere Krise, die vielleicht nur vergleichbar ist mit der nach dem 11. September, viel später nochmal, die ist der Hintergrund dieser Darstellung, zumal ja man sich ja auch klar machen musste, dass der Auslandsdienst damals einfach anders arbeitete als heute. Sie hatten ganz wenig Leute und das ist verbürgt, die überhaupt Arabisch sprachen. Sie hatten immer ihre Quellen natürlich, also den libanesischen Geheimdienst und den Mossad und so, die ihnen zuarbeiteten, aber im Endeffekt waren sie Fremde in einem fremden Land und genau das versuche ich zu beschreiben. Und in meiner Darstellung versuchen sie das zu übertünchen, diese Fremdheit, durch Dinnerpartys und viel Pomp, den sie entfalten. Sie versuchen freundlich zu sein zu jedermann, aber sie verändern nichts an dem katastrophalen Kurs, auf dem das ganze Land Libanon bereits ist.
Ich hatte das Gefühl, Ihr Roman ist im Grunde so eine Art Gewebe, wo immer wieder neue Fäden durchgeschossen werden. Manchmal reißen auch Fäden ab, weil Menschen einfach sterben. Manchmal treten neue Figuren auf plötzlich. Die sind dann als neue Fäden wieder da und das ganze Gewebe bewegt sich so einfach in der Zeit auf den libanesischen Bürgerkrieg zu. Und Sie als Weber, der das Ganze zusammenstellt. Konnten Sie dabei auch den Abstand wahren?
Ich habe das versucht, ja, aber ich bin auch Menschen wieder näher gekommen, also den etwas sehr ideologischen Überzeugungen jener Deutschen zum Beispiel damals. Es spielt ja unter den in den Kreisen so in Berlin und Frankfurt revolutionäre Zellen, also nicht die RAF, sondern eher die, ja, wie soll man sagen, anarchischeren unter diesen Revolutionären mit einem großen Faible für Reisen überall hin. Da hat mich schon interessiert, was waren deren Überzeugungen, und manches davon, muss ich sagen, war auch nicht ganz falsch. Also sie waren extrem moralisch und das hat mich manchmal in ihren Schriften, die man auch alle lesen kann im Internet, mitgerissen und ihre Analysen und so. Es ist nicht so, dass ich immer kühl und zynisch auf alle geschaut hätte. Natürlich ist das Problem, dass sie alle zur Gewalt neigen. Da muss man natürlich einen eindeutigen Standpunkt finden.
In Ihrem Roman sind das vor allen Dingen der hartgesottene Jakob, linientreu und hartgesotten, dann aber auch sein Freund, der schöngeistige Alexander, und ihre gemeinsame Freundin Theresa, die dann in den Libanon aufbrechen. Sie suchen die Revolution und sie sind eigentlich wahnsinnig naiv. Aber sie hatten Mitgefühl mit ihnen und haben sich nicht über sie gestellt beim Schreiben.
Naja, dieser politische Extremismus hat mich ja immer interessiert von der Motivseite her. Es hatte ja Gründe, dass Menschen so extrem moralisch ihre Eltern, ihre direkte alltägliche Umwelt gesehen haben und das Bedürfnis hatten, eine ganze Generation sich derartig abzustoßen, abzugrenzen von diesen Vorderen. Das kennen wir vielleicht in dem Ausmaß gar nicht mehr, dass wir unsere Eltern tatsächlich so weit in einer bestimmten Lebensphase von uns wegschieben, moralisch wohlgemerkt, ja, dass man kaum noch Versöhnung erreichen könnte. Das hat mich interessiert. Es gab Motive und das kann man jetzt lange und breit analysieren. Ich bin ein Romanautor und versuche das eher heraufzubeschwören, sodass man sich hineinfühlen kann. Und dabei, wenn ich also an das empathische Vermögen des Lesers appelliere und diese Menschen lebendig mache, dabei entstehen auch Sympathien manchmal. Das ist tatsächlich so.
Also ich hatte auch Sympathien mit einigen Figuren, zum Beispiel auch mit der Studentin Theresa, die dann in den Libanon geht. Frauen kommen in ihren Romanen allerdings, ja, sie kommen vor, aber sie kommen nicht so oft vor. Liegt das in der Natur der Sache, weil Frauen einfach in den politischen Konflikten, die sie oft beschreiben, vor allen Dingen in den vorherigen Büchern Konflikte, die mit dem Irak zu tun haben, aber jetzt eben auch mit dem Libanon, dass Frauen da einfach auch auf die Nebenrollen abonniert sind?
Naja, hier in diesem Buch ist es nicht wirklich eine Nebenrolle. Sie ist schon sehr wichtig, diese Theresa. Aber Sie haben recht, es ist das erste Mal, je näher ich mich der Gegenwart annähere, je mehr diese Geschichten weitererzählt werden, umso wichtiger werden sie. Das hat auch was mit der Historie zu tun. Eine Figur wie Theresa, diese Revolutionärin Theresa, wäre 20, 30 Jahre vorher schwer möglich gewesen. Das hat eben auch was mit der Zeitgeschichte und der Emanzipation der Frauen zu tun. Also ich sehe das durchaus im Zusammenhang. Wenn ich ein Buch über die 70er schreibe, Anfang, Mitte der 70er, dann spielen Frauen darin schon eine ganz andere Rolle als ein Buch wie Ein weißes Land, das noch im Dritten Reich und zu der Zeit spielte. Ist klar. Also ich meine, ich folge in vielem dem Material, was ich vorfinde. Es ist nicht die Absicht eigentlich, das irgendwie zu sortieren. Aber die Präferenz für eine Figur, für eine traurige Figur wie Siad zum Beispiel, die habe ich natürlich wahrscheinlich, weil ich ein männlicher Autor bin.
Siad ist Ihre Lieblingsfigur.
Naja, er ist eine traurige Figur, eine dieser Figuren, die mich zur Verzweiflung bringen, weil sie eben in ihrer Hilflosigkeit, die Welt um sich herum zu erkennen, gefangen bleiben. Ich hatte öfter solche Figuren, die ich beschrieben habe. Anwar in dem Buch Ein weißes Land, der hier auch noch mal kurz vorkommt in diesem Buch. Es ist eine gewisse Tradition von, wie soll man sie nennen, von engagierten Verlierern. Und von denen gibt es in der Region dort sehr, sehr viele, weil die Menschen doch in diesen Clan-Strukturen und auch in diesen politischen, clandestinen Strukturen oft benutzt werden.
Überblick hat aber eigentlich keine Figur. Also eben. Weder der kleine Siad, der erst benutzt wird und für Botengänge eingesetzt wird und später andere benutzt oder benutzen lernt, aber auch die deutschen Revolutionäre nicht und die CIA sonderbarerweise auch nicht. Keiner hat einen Überblick, aber Sie sind ein allwissender Erzähler. War das wichtig, eine allwissende Erzählperspektive auch einzunehmen, um wenigstens so ein bisschen Dinge erklären und einordnen und ins Verhältnis setzen zu können?
Ich bleibe ja sehr nah an meinen Figuren, auch wenn das aus auktorialer Perspektive erzählt ist, das Ganze. Aber ich bleibe so nah an den Figuren, dass ich als Autor, das ist ziemlich typisch für meine Erzählweisen, eigentlich fast genauso befangen bin wie sie. Ja, also ich gehe nicht weit hinaus. Es gibt keine Außenkommentare, so und so war das. Das möchte ich auch so. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend manchmal, aber allwissend würde ich mich da nicht nennen. Ich sage immer, die Schulterkamera ist das. Ich schlüpfe nicht hinein in die Figuren, aber ich bleibe sehr nah bei ihnen. Und hier habe ich versucht, so viele wie mögliche Elemente, die zu dieser Katastrophe führten, zu sammeln und so, wie Sie so schön beschrieben, als Gewebe, sich bewegendes Gewebe darzustellen, ohne dabei aber auch letztendlich Antworten zu haben. Es gibt einen CIA-Mann, diesen Ames, der tatsächlich so etwas wie ein allwissender Erzähler sein möchte, weil er vielleicht auch sehr, sehr verbunden ist mit der Region, aber auch er scheitert.
Ein Scheitern für viele Figuren im Roman, ein Scheitern auch so ein bisschen im Erkenntnisprozess vielleicht. Warum schreiben Sie so einen Roman? Ist das einfach die Faszination für eine Stadt, Beirut, eine Faszination für eine Zeit, auch eine umtriebige Zeit? Oder ist es auch der Wunsch, vielleicht doch dem deutschen Leser mindestens etwas zu erklären über jene Zeit, ein paar Zusammenhänge aufzuzeigen, die ja letztlich auch Auswirkungen haben bis heute?
Naja, letzteres in jedem Fall, da kann ich gleich mal Ja zu sagen. Natürlich beschäftigt es mich deswegen, weil der Terrorismus ist ja nun weiß Gott nicht verschwunden. Wir haben damit bis heute zu tun. Hier war der Aspekt des Übergangs wichtig für mich von dem säkularen Terror, der noch tatsächlich ideologisch-marxistische Basis hatte, der sich im Nahen Osten bald in einen sakralen Terror verwandelte, also die Sakralisierung jener terroristischen Aktivitäten, wobei die Mittel gleich geblieben sind. Sie sind nur immer gewaltiger geworden. Die Bombenleger gab es, es gab die Flugzeugentführer, es gab sie alle. Und das interessiert mich. Und zum anderen, naja, als Autor ist es natürlich auch eine Freude, eine Welt wieder auferstehen zu lassen, die schon längst verschwunden ist. Es ist ein merkwürdiges Spiel der Imagination, das man immer sehr schwer beschreiben kann. Etwas daran entwickelt ein Eigenleben. Am Anfang habe ich eine blasse Idee, sie wird immer konkreter und am Ende lebe ich wie in einem Haus in diesem Buch und kann mich gar nicht mehr frei bewegen. Die Türen sind dort, die Fenster da, ich weiß das alles schon. Es ist was Merkwürdiges daran, was ich eigentlich nicht vollständig erklären kann.
Jetzt liegt der Roman in den Buchläden. Sie haben das Haus verlassen, gedanklich?
Jetzt habe ich das Haus verlassen, ja.
Und wie fühlt sich das an?
Es fiel mir schwer, ja.
Sherko Fattah, vielen Dank für dieses Gespräch über Ihren neuen Roman Schwarzer September, dem ich viel, viel Erfolg wünsche, denn es ist ein hochspannender, sehr kluger und auch irgendwie spektakulärer Erzählteppich, würde ich mal sagen. Erschien diese Woche im Luchterhand Literaturverlag. Vielen Dank, Herr Fattah.
Ich danke Ihnen.
Im Internet gibt es ein Foto. Darauf sieht man die Autorin Valeria Luiselli und sie sitzt auf einem ausladenden Bücherregal in ihrer New Yorker Wohnung. Ein veritabler Büchersockel, auf dem die Mexikanerin da hockt. Das Bild trifft die Sache außerordentlich gut, denn die 36-Jährige schreibt immer ausgehend von ihrer Leseerfahrung. Sie schreibt Essays und essayistische Romane. Ihre Geschichten, ob reale oder fiktive, werden also immer flankiert von literarischen Vorgängern, von älteren Texten also, die Luiselli mitreflektiert. Das kann sehr anregend sein, manchmal aber auch arg intellektualistisch wirken. Hören wir, was Margret Irrgang über Valeria Luisellis neuen Roman denkt. Er heißt »Archiv der verlorenen Kinder« und handelt von den Flüchtlingskindern, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze aufgegriffen werden.
Im Jahr 2014 wurden Zehntausende unbegleiteter Kinder aus Zentralamerika an der Grenze zwischen den USA und Mexiko aufgegriffen und zumeist zurückgeschickt. Die in Mexiko geborene Autorin Valeria Luiselli arbeitete damals als ehrenamtliche Gerichtsübersetzerin in New York, um die Kinder bei den Vernehmungen zu unterstützen. Diese leider auch heute noch aktuelle Geschichte bildet den Hintergrund des neuen Romans von Valeria Luiselli. Man würde also Schilderungen bewegender Schicksale erwarten, aber die Protagonisten sind ein intellektuelles New Yorker Ehepaar auf der Reise nach Arizona. Sie werden begleitet von seinem 10-jährigen Sohn und ihrer 5-jährigen Tochter, die im Roman nur als der Junge und das Mädchen erscheinen. Die Eltern arbeiten dokumentarisch mit Tönen und Klängen. Der Mann will ein nicht näher definiertes Echoregister auf den Spuren der letzten Apachen erstellen. Die Frau will an der Grenze zu Mexiko Stimmen der illegal eingereisten Kinder aufnehmen und nach den beiden verschwundenen Töchtern einer mexikanischen Freundin fahnden. Es wird die letzte gemeinsame Reise sein. Die Ehe ist gescheitert. An der Grenze werden sie sich trennen. Im Wagen herrscht abwechselnd lähmendes Schweigen und gereizte Stimmung. Der Mann erzählt den Kindern vom Leben der Apachen und die ebenfalls namenlose Ich-Erzählerin grübelt, wie sie die Geschichte der geflüchteten Kinder in ihrer Radiodokumentation erzählen kann.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich so nah wie möglich an meine Quellen herankommen will oder sollte. Auch wenn ein gutes Archiv der verlorenen Kinder im Wesentlichen aus einer Reihe von Zeugenaussagen bestehen müsste, die ihre Geschichten selbst erzählen, erscheint es mir nicht richtig, diese Kinder und ihr Leben in Material für den Medienkonsum umzuwandeln. Warum? Wozu? Damit andere ihnen zuhören können und Mitleid haben, wütend werden und dann was tun? Niemand wird beschließen, nicht zur Arbeit zu gehen und einen Hungerstreik anzufangen, nachdem er am Morgen Radio gehört hat.
Die Erzählerin wird die ganzen 2 Wochen mit solchen Grübeleien verbringen, was dem Roman über weite Strecken etwas Lähmendes gibt. Von Anfang an ist klar, dass das Vorhaben der Frau scheitern wird. Die Gründe für dieses Scheitern liegen vielleicht im Kofferraum des Wagens. Das Paar schleppt sein gesamtes Archiv in 7 großen Boxen mit. Zeitungsausschnitte, Bücher, Notizbücher und Tonbänder. Alles, was die beiden bereits wissen über ihre Themen, begleitet sie also auf der Reise und macht es der Erzählerin unmöglich, die Gegenwart mit frischem Blick zu sehen.
Ich weiß, dass die Bilder, die ich auf den langen, einsamen Straßen durch diese mir unbekannte Landschaft sehe, nicht ganz dem entsprechen, was an mir vorbeizieht. Vielmehr sehe ich, was andere bereits dokumentiert haben. Ilf und Petrov, Robert Frank, Robert Adams, Walker Evans, Stephen Shaw. Die ersten Straßenfotografen und ihre Bilder von Straßenschildern, leeren Landstrichen, Autos, Motels, Diner, industrieller Gleichförmigkeit, all die Ruinen des frühen Kapitalismus, inzwischen verschlungen von den Ruinen des späteren Kapitalismus. Wenn ich die Menschen in diesem Land sehe, ihre Lebenskraft, ihre Dekadenz, ihre Einsamkeit, ihr verzweifeltes Zusammensein, dann sehe ich sie durch die Augen von Emmett Goin, Larry Clark und Nan Goldin.
Wir als Leser kennen diese Fotos aber nicht und vermissen eine sinnliche Beschreibung der Landschaften. In diesem Roman wird über fast jeden Eindruck, selbst jedes Gefühl nachgedacht, mithilfe eines anderen Mediums. Wenn sich die Erzählerin über ihre Situation klar werden will, lässt Valeria Luiselli sie Autoren zitieren: Ezra Pound, Miguel Cervantes, T.S. Eliot. Selbst die Imagination der Zugreise der flüchtenden Kinder wird uns nur als Spiegelung präsentiert. Die Mutter liest ihren Kindern die oft grausamen Szenen vor, angeblich aus dem Buch »Elegien für verlorene Kinder« einer Autorin namens Ella Camposanto, die tatsächlich eine Erfindung von Luiselli ist. Diese für Kinder kaum geeignete Nachtlektüre gibt dem Roman später eine drastische Wendung. Der Junge erkennt, dass die verlorenen Kinder für die Mutter wichtiger geworden sind als er und die Schwester. Am frühen Morgen gehen die beiden in die Wüste, denn wenn auch wir verlorene Kinder waren, musste man uns suchen. Jetzt wird der Junge zum Ich-Erzähler und in einer 24 Seiten langen Szene, ohne Absatz und Punkt, hören und spüren wir endlich die Wüste und die Einsamkeit der Kinder.
In diesem Licht war alles unsichtbar, fast so unsichtbar wie Dinge in der Nacht. Aber wozu war es dann gut, das viele Licht? Zu gar nichts. Denn wenn Licht nützlich gewesen wäre, hätten wir uns nicht darin verirrt. So verirrt, dass wir sicher waren, die Welt um uns herum würde langsam verschwinden, unwirklich werden. Und einen Moment lang verschwand sie tatsächlich. Da war nur das Geräusch von unseren Mündern, die dünne Luft atmeten, ein und aus. Und das Geräusch unserer Füße, weiter und weiter. Und die Hitze, die uns die letzten guten Gedanken aus dem Kopf brannte, bis der Wind wiederkam und uns daran erinnerte, dass die Welt um uns herum noch vorhanden war.
Valeria Luiselli kann Kindern wunderbar eine Stimme geben, wie man hier hört. Warum nur erzählt sie ihre Geschichte so ambitioniert verschachtelt? Vielleicht hatte sie, wie ihre Erzählerin, Hemmungen, das Schicksal der Migrantenkinder an der Grenze in Material für den Medienkonsum umzuwandeln. Die abgedruckten Polaroids und der akribisch aufgelistete Inhalt jeder Archivbox im Kofferraum sollen dem Buch einen dokumentarischen Charakter geben. Aber immer wieder gelingen der Autorin kleine Randszenen, vor allem in der zärtlichen Fürsorge der beiden Kinder füreinander. Dann zeigt sich, wie viel berührender als eine Dokumentation doch ein Roman sein kann.
Archiv der verlorenen Kinder heißt der neue Roman von der Mexikanerin Valeria Luiselli. Aus dem Englischen übersetzt von Brigitte Jakobait, erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Sie hörten eine Rezension von Margret Irrgang, hier auf SWR 2. Was hat diese Theresia Mora schon alles geschafft? In nur 20 Jahren schrieb sie 7 teils ziemlich dicke Bücher, bekam dafür letztes Jahr den renommierten Georg-Büchner-Preis und sie übersetzte ein gutes Dutzend Werke aus dem Ungarischen ins Deutsche. Denn Theresia Mora wurde 1971 in Ungarn geboren. Ihre Familie gehörte dort zur deutschen Minderheit. Nach der Wende kam sie nach Berlin, wo sie auch heute noch wohnt. Ihre Figuren leben daher auch oft in Deutschland, haben aber eine gewisse Tendenz in Richtung Osteuropa. Auch Darius Kopp, Held einer nun abgeschlossenen Romantrilogie, ist längere Zeit durch Ungarn gereist. Jetzt ist er zurück in Berlin. Was aus ihm geworden ist, erzählt Theresia Mora in ihrem neuen Roman »Auf dem Seil«. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor und hat auch mit der Autorin gesprochen.
Fast 10 Jahre ist es her, dass Theresia Moras Held Darius Kopp durch seine erste große Krise stolperte, ohne es recht zu merken. Damals gehörte er noch zur jüngeren Start-up-Generation, die trotz aller düsteren Wolken am New Economy-Horizont fest an die Versprechungen der digitalen Zukunft und die Segnungen des Neoliberalismus glaubte. Unbedarft schlitterte er hinein in einen persönlichen Bankrott, den er trotz aller Verzweiflung in seiner naiven Glücksgläubigkeit mehr oder minder ignorierte. Von seiner aus Osteuropa stammenden Frau Flora, einer Übersetzerin, wurde der Sturz immerhin abgefedert. Der einzige Mann auf dem Kontinent hieß dieser Roman, und dass Theresia Mora noch etwas mit dem kopflosen Kopf vorhatte, konnte man da schon ahnen. 3 Jahre später war er wieder da, dieser Mann ohne Eigenschaften, und diesmal erwischte es ihn so richtig. Das Ungeheuer von 2013 war eine Road Novel durch Osteuropa. Flora hat sich das Leben genommen, Darius Kopp hält es nicht mehr in Berlin. Nun, wieder ein paar Jahre später, begegnen wir Darius zum 3. Mal, jetzt auf Sizilien.
Darius Kopp stand in der Mitte des Gartens, auf dem freien Platz zwischen Blumenbeet und Olivenbäumen und sah zum Vulkan hinauf. Die Wolken hatten sich zu einer Halskrause zurückgezogen, der Kegel stand klar. Ein langes, weißes Rauchhaar hatte sich gelöst und schwebte hinaus Richtung Meer. Der Blick auf den Vulkan am frühen Morgen und zu jeder anderen Tageszeit, das ist unverderbbar.
Er hat eigentlich kein Zuhause, schlägt sich als Pizzabäcker durch, was seiner Essensobsession durchaus entgegenkommt. Und er scheint sich mit dem Abschied aus seinen Träumen abgefunden zu haben. Auf dem Seil heißt der Roman. Er beschließt eine Trilogie, an der Theresia Mora mehr als 10 Jahre gearbeitet hat. Darius Kopp hat sich in diesen Jahren verändert. Ein klassischer Entwicklungsroman also, Theresia Mora?
Ja, schon. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber. Ich wusste nicht, dass das in ihm steckt. Oder ich habe es irgendwie schon geahnt, weil ich bin sozusagen Kunde für Entwicklungsromane. Ich mag es, wenn Leute und Figuren und Werke sich entwickeln, wenn am Ende was anderes da ist als am Anfang. Und da fällt mir ein, als er entworfen worden ist, war er noch ein wütender Kleinbürger. Ich verstehe zwar auch den ersten Darius Kopp, aber mit diesem hier bin ich dann auch recht zufrieden.
Die ersten Vorbilder für diesen Darius Kopp waren literarische Angestelltenfiguren, die sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlagen, erzählt Theresia Mora. Johannes Pinneberg aus Hans Falladas Kleiner Mann, was nun, ist ein Vorfahre Kopps. Oder Wilhelm Genazinos Abschaffel. Aber anders als diese beiden macht Darius Kopp ein paar Erfahrungen, die sich vielleicht nur machen lassen, wenn man zum Ausgestoßenen, zum Flüchtling wird.
Und hier im 3. Teil ist es ihm, glaube ich, ganz bewusst geworden, was dieses Leben in der Fremde mit ihm gemacht hat. Im Grunde alles. Warum macht sich der Märchenheld auf die Reise? Weil man nicht alles dort finden kann, wo man geboren worden ist. Ja, also man muss hinaus. Und er ist eher unfreiwillig hinaus, aber ich glaube, er ist dann relativ überzeugter Reisender geworden. Er tut mir fast leid, dass er zurückkehren muss nach Berlin. Also es ist eine relativ schmerzliche Rückkehr, und es war mir auch klar, wenn er zurückkommt, dann war es das, dann bleibt er. Vermutlich.
Die Rückkehr nach Berlin hat mit seiner Familie zu tun, die er eigentlich ebenso hinter sich gelassen hat wie seine Arbeit im IT-Bereich. Aus heiterem Himmel taucht auf Sizilien seine Nichte Lorelei auf, gerade mal 17 Jahre alt und, wie sich bald herausstellt, in anderen Umständen. Darius Kopp bleibt gar nichts anderes übrig, als ein Verantwortungsgefühl zu entwickeln. Mit der schwangeren Lorelei und einem staatenlosen Osteuropäer namens Metin im Schlepptau, der sich in die Nichte verguckt hat, kehrt unser Odysseus also zurück nach Berlin. Ohne Geld, ohne Wohnung, zudem noch mit gewaltigen Schulden.
Ich muss sagen, ich schreibe darüber, was mir Schwierigkeiten bereitet in meinem Leben. Und das sind für mich all die Dinge, die du dazu brauchst, um wie ein normales, tüchtiges Mitglied einer Gesellschaft auszusehen. Ja? Und ich habe einfach darüber nachgedacht, was hast du für Aufgaben, wenn du ein 50-jähriger Mann ohne Arbeit, ohne Besitz, ohne Wohnung, ohne Partner bist und in eine Stadt zurückkehrst, deren Sprache du immerhin sprichst und wo du Citizen bist. Ja? Also du bist da eigentlich Bürger, aber ohne alles, also ohne Besitz quasi. Naja, da musst du halt ein Obdach suchen und eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. All diese Sachen musst du regeln. Wofür? Also nicht für etwas Großes und Glamouröses, was du erreichen kannst, sondern nur dafür, am Leben zu bleiben. Zu leben, bis du stirbst.
Die große Kunst von Theresia Mora ist es, die Irritationen und Zweifel ihrer Figuren mit Empathie zu erzählen und mit wohltuender, ironischer Distanz. Zwischen verschiedenen Perspektiven hüpft sie leichtfüßig hin und her, aus der ersten hinein in die dritte Person, aus dem Inneren ihres Helden weit hinauf in die Lüfte, von wo dann ein schonungslos entlarvender Blick auf die Erdenkinder herabgeworfen wird. Deutsch ist bei Mora wunderbar wandlungsfähig. Sie schnappt ihre Sprache von der Straße auf und sie spielt mit verschiedenen Tönen, mit hohen ebenso wie mit trivialen. Ihre halt- und heimatlosen Figuren beginnen zu leben und zu atmen aus dieser vibrierenden Sprache heraus und sie gibt ihnen dadurch eine menschliche Größe.
Ihr könnt mich mal, ich bedeute euch doch nicht das Geringste, ob ich lebe oder krepiere, ihr wisst doch gar nicht mehr, wer ich bin, wer ich war. Aber ebenso heftig wünschte er sich auch, er hätte alles vergessen. Alles vergessen, was einen zurückzieht. Zurück? Wohin?
Das darf durchaus auch als politischer oder moralischer Anspruch an die Literatur gesehen werden. Ihr Darius Kopp nämlich reist zwar aufgrund eines ganz privaten Schicksals durch halb Europa, aber dass dieses Europa in der Krise steckt, bekommen er und wir natürlich mit. Gesellschaftliche Stimmungen sind in Moras Büchern immer untergründig zu spüren. Und wenn Kopp nach Berlin zurückkehrt, als ein gewandelter Mensch, nimmt er auch diese Stadt anders wahr als zuvor. Nämlich nicht mehr von oben, wo er vermeintlich einmal beruflich stand, sondern aus der Warte einer prekären Existenz, die sich den Nomaden und Staatenlosen näher fühlt als jenen, die sich in Berlin Mitte eine Eigentumswohnung leisten können. Wird Theresia Mora ihren Darius nun nicht vermissen, nachdem sie so viel Zeit mit ihm schreibend verbracht hat? Könnte da nicht doch nochmal ein weiterer Band kommen?
Im Moment ist es eine Trilogie, aber ich bin auch sehr froh, dass er nicht tot ist. Ich war sehr, sehr erleichtert, wobei ich dann auch immer noch den Updike machen könnte. Ja, also da ist ja auch Harry Angstrom schon tot und es gibt noch einen Teil über ihn. Aber ich denke, mit 50 aufzuhören, mit einem Roman meine ich, ist ganz nett, weil du dir vorstellen kannst, da ist noch genügend Zeit im Leben dieser Figur, dass er sich tatsächlich noch etwas Vollständiges aufbauen kann, bevor er abtritt. Das heißt, es ist tatsächlich alles noch möglich. Ja? Also die lachen zwar darüber, wenn sie sagen, wir sind 50, aus uns kann alles noch werden, aber sie lachen nur halb ironisch und halb relativ fröhlich, weil tatsächlich das Leben muss ja nicht vorbei sein.
Sagt Theresia Mora, Auf den Seil heißt ihr neuer Roman, aus dem sie auch liest, in verschiedenen Städten. Im November unter anderem in Basel, Mainz und Stuttgart. Der Roman erscheint morgen im Luchterhand Literaturverlag. Rezensiert hat ihn hier der Kritiker Ulrich Rüdenauer. Die Sommerferien sind vorbei, jetzt aber wirklich. Und zwar im ganzen Land, auch in Bayern und Baden-Württemberg. Irgendwie schade, denn was steht da an im neuen Schuljahr? Vielleicht in der ersten Stunde gleich Mathe? Mathematik zählt zu den unbeliebtesten Fächern auf dem Plan. Auch weil man oft nicht weiß, wozu sie eigentlich gut sind, die ganzen Kurven, Ableitungen und Vektoren. Dabei hat sich die Mathematik in all ihrer Abstraktion aus ganz handfesten Alltagsproblemen entwickelt. Das beschreibt Wolfgang Blum in seiner kurzen Geschichte der Mathematik und die möchte ich hier zum neuen Schuljahr in aller Kürze empfehlen. Denn Blum schildert diese Geschichte in ihrer ganzen spannenden Entwicklung. Vom Steinzeitmenschen, der zählen lernte, über die Geometrie im Pyramidenbau und die Bruchrechnung, die nötig ist im islamischen Erbrecht. Auch die Krümmung der Erde musste im arabischen Raum genau berechnet werden. Nicht nur für die Seefahrt, sondern auch, um aus fernen Ländern präzise in Richtung Mekka beten zu können. In Europa wurde die Aufklärung zum Motor für die mathematische Entwicklung. Und Industrialisierung und Digitalisierung führten in der Moderne zu einem wahren Mathe-Boom. Kein Wunder also, dass Ende des 20. Jahrhunderts weltweit mehr als 2000 mathematische Fachmagazine erschienen. All dies erzählt Wolfgang Blum noch sehr viel genauer und mit vielen historischen Zwischenschritten. Sein Buch ist chronologisch geordnet und es verbindet mathematische immer mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Einzelne Mathematiker werden gesondert vorgestellt, etwa Pythagoras oder Euklid oder Al-Khwarizmi aus Bagdad, dessen Namen wir heute noch im Begriff Algorithmus finden. Eine spannende Sache, die Geschichte der Mathematik, die im Schulunterricht selbst kaum eine Rolle spielt. Mathe wird bei uns ja nicht historisch gelehrt, sondern als eine Form reiner Erkenntnis auf der Basis von Zahlen. Doch wie die Mathematik wurde, was sie heute ist, das kann man jetzt bei Wolfgang Blum nachlesen, der nicht nur selbst Mathematiker ist, sondern auch richtig gut erzählen kann. Eine kurze Geschichte der Mathematik heißt sein anschauliches Buch. Erschienen ist es im Theiss Verlag. Es hat mich schon immer fasziniert, den Blick über das Irdische hinaus zu weiten, sagte die Autorin Sibylle Levitscharow vor einer Woche im Interview mit der Zeitschrift Christ und Welt. Und meine Neugier ist eher auf Sphären gerichtet, die nicht mehr von dieser Welt sind. Klar, das kennt man so auch aus ihren Romanen. Denn darin umschwirren immer wieder untote Geister die irdischen Romanfiguren. Manche von den Lebenden fahren in den Himmel auf und manche treffen sich im Jenseits sogar wieder. Auch ihren neuen Roman erzählt Sibylle Levitscharow jetzt von oben, so auch der Romantitel. Hier ist es ein verschiedener Philosophieprofessor, der durch Berliner Lüfte wirbelt. Klingt beschwingt, doch Wolfgang Schneider hat den Roman kritisch gelesen.
Sibylle Levitscharow hält nicht viel vom platten Realismuseifer in der Literatur. Die Kraft eines Textes kommt aus anderen metaphysischen Regionen. In anderen Regionen befindet sich nun auch der Held ihres neuen Romans. Er ist gestorben, aber doch nicht richtig, nicht völlig. Als Gespinst und Seelenmotte schwebt er willenlos über Berlin, irrt umher zwischen Leben und Tod in quälender Einsamkeit.
Liebend gern würde ich mit anderen Toten sprechen. Eine genaue und vielleicht sogar peinigende Selbstbefragung ist mir leider nicht möglich, weil mein vergangenes Leben seltsam wischig an mir vorübergeglitten zu sein scheint. Sobald ich versuche, mich gewisser Erinnerungen zu bemächtigen, sacke ich weg in einen porösen Zustand und es beginnt ein albtraumhaftes Gelöschtwerden der Bilder. Mein Name? Warum kann ich mich nicht an meinen Namen erinnern?
In den Werken Sibylle Levitscharows wird immer wieder zur Geisterstunde geläutet. Etwa im Roman Consumatus, in dem ein alternder Gymnasiallehrer in seinem Stammcafé umflattert wird von prominenten Verstorbenen, die unermüdlich auf ihn einwispern, darunter Jim Morrison und Andy Warhol. Nun also im neuen Roman Von oben dieser poröse Herumtreiber im Luftraum über Berlin, der unvermittelt durch offene Balkontüren in Wohnungen eindringt, bevorzugt in den westlichen Berliner Innenstadtbezirken zwischen Charlottenburg und Schöneberg. Offenbar zieht ihn etwas dorthin, was mit seinem früheren Leben zu tun hat, auch wenn er seinen Kurs nicht steuern kann. Der Geist hospitiert aber nicht nur bei alten Freunden, wo er eher unerfreuliche Einblicke erhält. Er beobachtet auch Menschen, die er nie gekannt hat, in ihren unheilvollen Lebensverstrickungen. Bisweilen scheint es, als würde er vom Leiden angezogen. Die stärkeren Episoden dieses Romans ergeben so ein schmerzvolles Stationendrama über Unglückliche und Verzweifelte. Ein junger Mann wird in der Wilmersdorfer Straße zu Tode geprügelt, ohne dass man erfahren würde, warum. Ein Mädchen sucht den Tod und springt vom Dach. Eine Lehrerin wirft sich aus Liebeskummer vor einen Zug, was ihre Schüler sehr verstört. Ein Paar verbeißt sich hoffnungslos im rituellen Streit. Manche Episoden tendieren zur Zeitgeistkomödie. Da verirrt sich der Geist in einen Psycho-Workshop, in dem Frauen ein kollektives Lachtraining absolvieren oder in ein großes Sado-Maso-Studio in einer Fabrikhalle, wo es Frühbucher-Rabatt gibt. Auch einen kurzen Abstecher in die Wohnung der Bundeskanzlerin unternimmt der Geist. Sie sitzt gerade am Küchentisch und liest Akten.
Korrekt bezeichnete Gewürzbehälter stehen in Reih und Glied auf einem Regal. Wurde ich hergeführt, weil sie Anteil an meinem Leben hatte?
Eher wohl, weil Levitscharow ein wenig über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin resonieren möchte, ohne allerdings dem tausendfach diskutierten Thema eine neue Wendung geben zu können. Wiederholt nimmt sich die Autorin die Freiheit, Exkurse zur Politik einzufügen. In einer der Wohnungen, in der der Geist zu Gast ist, laufen im Fernsehen gerade die Bilder der Anhörung des wegen sexueller Übergriffe beschuldigten Richters Brett Kavanaugh im amerikanischen Justizausschuss. Ganze 5 Seiten schwadroniert der Geist daraufhin über die bigotten Amerikaner, weil es die Autorin offenbar drängt, ihre wiederum wenig originelle Meinung kundzutun. Dafür wäre der literarische Umweg übers Jenseits allerdings nicht nötig gewesen. Wer aber ist dieser ruhelose Geist? Allmählich stellt sich heraus, er war zu Lebzeiten Philosophieprofessor an der FU Berlin. Man hätte es ahnen können, denn die Prosa dieses Ich-Erzählers ist garniert mit vielen Bildungsschnörkeln. Wenn er von Zweifeln erfasst wird, klingt das so.
Wie im Leib des Märtyrers Sebastian die heiligen blutbefleckten Pfeile, stecken in mir die unheiligen, unsichtbaren Zweifel. Sogar der Himmel erscheint mir fragwürdig, mit dem Effekt, dass ich mir meiner selbst nicht sicher bin.
Bei solcher Schwellprosa wird sich schon etwas denken lassen, mag sich die Autorin gedacht haben. Die unschöne Konjunktion mit dem Effekt ist hier allerdings Mogelei. Sie ergibt keinen plausiblen Zusammenhang. Der posthume Professor polemisiert über Genderborniertheiten oder die furztrockenen Gedankenbiskuits moderner Sprachwissenschaftler. Kaum erstaunlich, dass er auch mit heutiger Lyrik wenig anfangen kann. Aber
Gottlob sind immer noch Könner am Werk, die mich begeistert haben. Durs Grünbein etwa.
So ergeht sich der Verstorbene in irdischem Geschwätz. Sein philologisches Gepäck hat er nicht im Diesseits zurückgelassen. Seitenlang resoniert er über Kafka oder Heidegger, Bruce Springsteen oder die Kabbala. Einigen verblichenen Geistesgrößen des alten West-Berlin, etwa Nikolaus Sombart, der hier als Salonlöwe Nikodemus Lombard firmiert, werden heftige Tritte verpasst. Ein gerne großer Besserwisser von 66 Jahren sei er am Ende gewesen, der nicht einmal wusste, dass sein bester Freund Gerhard ein Verhältnis mit seiner Lebensgefährtin Marie hatte. Da blitzt der Witz der Autorin auf, leider zu selten. Obwohl die Erzählerfigur ein Mann ist, hört man bei der Lektüre stets die Autorin selbst mit ihren Aversionen, Vorlieben und Idiosynkrasien, wie sie sie in vielen Aufsätzen, Vorträgen und Interviews geäußert hat. Wie eine Bauchrednerpuppe wirkt der Geist dieses Geisteswissenschaftlers. So gesehen ist dieser Roman auch eine autobiografische Maskerade, in der Levitscharow viele ihrer eigenen Berlin-Erfahrungen untergebracht hat. Schwer zieht an ihrem Helden die Erlösungssehnsucht. Ist sein Dampfgeplauder nur ein panisches Anschwätzen gegen die, bis zum überraschenden Finale anhaltende, antwortlose Stummheit von oben? Mag sein. Aber das macht die Sache für die Leser nicht besser. Überlassen wir der wortmächtigen Sibylle Levitscharow das Schlusswort.
Papalapap plappert die Pampe. Lass gut sein.
Wolfgang Schneider besprach das letzte Buch heute in der Sendung, Sibylle Levitscharows neuen Roman Von oben. Er erscheint morgen im Surkamp Verlag. Die Sendung geht zu Ende und ich nenne Ihnen noch einmal die 6 Bücher, die wir heute besprochen haben. Das waren Nacht in Caracas von der Venezolanerin Karina Sainz Borgo, erschienen im Fischer Verlag. Sherko Fatachs Politthriller Schwarzer September aus dem Luchterhand Literaturverlag. Archiv der verlorenen Kinder von der Mexikanerin Valeria Luiselli, Verlag Antje Kunstmann. Wir besprachen Auf dem Seil, den letzten Band der Darius Kopp-Trilogie von Theresia Mora, erschienen im Luchterhand Literaturverlag. Dann Eine kurze Geschichte der Mathematik von Wolfgang Blum, Theiss Verlag. Und zum Schluss Sibylle Levitscharows neuen Roman Von oben aus dem Surkamp Verlag. Die Musik dazu kam vom Album Selection von Rabbi Abu Khalil. Alle Buchtitel und Rezensionen finden Sie wie immer auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und um 20:20 senden wir das Hörspiel Märzengrund von Felix Mitterer. Um die Technik kümmerte sich heute Johanna Fegert. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchert.